Backspin. Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Podcast. Heute geht es um Asian Berlin Pussy Conscious Rap, denn ich habe heute die liebe Nashi 44 zu Gast und freue mich sehr. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Wie geht's dir, Katha?
Mir geht's auch gut. Ich habe tatsächlich gerade eine sehr stressige Woche, weil Festivalsaison geht los und der ganze Bums mit dem Sommer, der da irgendwie mit einhergeht. Und ich freue mich auf alle Aufgaben, die ich habe, aber ich merke, ich bin echt overloaded. Aber das muss ich ja gar nicht dich fragen, weil ich meine, du hast jetzt bald Release von deiner EP. Deswegen frage ich dich trotzdem, wie geht's dir? Wie stressig ist es bei dir?
Also, wie sagt man, ich puste auch schon aus den letzten Löchern oder so. Mhm. Ist auf jeden Fall viel zu tun, aber es freut mich. Also ich liebe es, dass ich diese Möglichkeit habe, einfach meinen Traum zu leben und Musik zu machen und jede Herausforderung anzunehmen. Deswegen, all in all, geht's mir gut.
Ich muss mich auch tatsächlich immer wieder daran erinnern, wenn ich dann da so sitze und denke, boah, was zum Teufel soll ich jetzt hier noch alles anstellen in den 24 Stunden, die ein Tag nur hat. Aber dann komme ich auch immer wieder drauf zurück und sage, ey, das ist dein Traum, den du hier gerade machst. Deswegen hör mal auf, dich zu beschweren. Das ist schon irgendwie eigentlich eher ein Privileg, als dass es irgendwie eine Bürde sein sollte.
Ja, aber auch voll wichtig, sich so immer wieder dran zu erinnern, ne? Also es ist ja auch das Thema meiner EP, so einfach sich selber was Gutes zu tun und in dem ganzen stressigen Alltag, in dem ganzen Ups und Downs immer wieder so dich so zu zentrieren und zu denken, ey, geil, irgendwie ist auch geil, das machen zu können, das, was du halt am liebsten machst.
Da gehen wir auch gleich noch ein bisschen intensiver drauf ein. Aber trotzdem wollte ich dich mal fragen, weil jetzt der Sommer eben angefangen hat, vielleicht kannst du da ja schon mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wird es für dich ein Festivalsommer oder bist du da gar nicht so die Maus für?
Also momentan stehen auf jeden Fall ein paar Festivals an. Jetzt nicht so die Big Festivals, aber sehr besondere Festivals. Also ich weiß gar nicht, wie sehr ich da schon sagen kann, wo ich spielen werde und wo nicht. Aber am besten checkt man dann meinen Insta aus. Da steht es dann, da wird es dann rechtzeitig angekündigt. Also es sind schon ein paar sehr geile Sachen dabei auf jeden Fall.
Und da freust du dich auch drauf, weil manche KünstlerInnen sagen, dass das irgendwie Festival was ganz anderes ist, als wenn man jetzt irgendwie seine eigenen Konzerte bzw. Support-Touren oder sowas spielt. Hast du Bock drauf?
Also ich liebe es, auf der Bühne zu stehen, ich liebe es, Konzerte zu geben und ich finde, es stimmt schon, es kommt dann drauf an, wie groß diese Crowds sind und aber auch das Setting so, ob die Leute dich überhaupt kennen, ob die Bock haben auf deine Musikrichtung oder ob es ein Festival ist, wo dann halt so wirklich XYZ alles querbeet gespielt wird und die manchmal Leute dann irritiert sind oder so, wenn die, keine Ahnung, Rock erwarten, auf einmal Hip-Hop hören oder sowas, aber grundsätzlich liebe ich das und je größer eigentlich, desto besser, weil ich finde es einfach geil, dann die Leute so, hey, komm mal her, du.
Ich würde auch sagen, da greift man ja auch am besten irgendwie noch nicht Fans ab, oder? Also das ist doch eigentlich genau die richtige. Ja, also klar, natürlich, wenn die Musikrichtung eine ganz andere ist, ist das ein bisschen schwierig, aber sonst.
Ehrlich gesagt finde ich, also ich liebe es, auf Festivals aufzutreten, je größer, desto besser. Was ich am schwierigsten finde eher ist, wenn du Support-Act bist, weil da kann es dann echt manchmal sein, dass die Leute, selbst wenn es dieselbe Musikrichtung ist, dass die halt einfach nur kommen, weil sie den Haupt-Act sehen wollen und deswegen halt das Ticket gekauft haben und dann ist halt so die Vorband, so der Support-Act manchmal so ein bisschen, wann ist jetzt endlich fertig, damit ich meinen Star sehe oder was auch immer. Das finde ich am schwierigsten, ehrlich gesagt. Da habe ich auch echt manchmal dran zu knabbern, aber sonst finde ich es eigentlich ganz geil auf Festivals, vor allen Dingen ja mit Riesencrowds.
Safe, da ist, also wie gesagt, mein bester Part im Jahr ist Festivalsaison. Ich merke auch, dass ich da, wie du es gesagt hast, aus dem letzten, was war das? Auf den letzten Dings pfeifen, was auch immer. Das ist Schlag auf Schlag. Genau, danke. Schlag auf Schlag, dann immer wenig Schlaf, viel Input und sowas. Ja. Aber wenn es dann vorbei ist, dann vermisse ich es auch schon direkt wieder. Deswegen bin ich super heiß, jetzt, dass es losgeht.
Und eigentlich finde ich es auch geiler, quasi auf den Bühnen zu stehen und mit den Leuten abzufeiern, als selber nur in Anführungsstrichen im Publikum zu stehen. Weil das ist halt mein favorite part so. Weil ich glaube, privat gehe ich, also früher bin ich, oh mein Gott, auf so vielen Festivals, also oder sagen wir mal jedes Jahr auf einem Festival gewesen, vor allen Dingen auf der Fusion und war dann richtig fertig immer danach. Und jetzt bin ich so, jetzt finde ich es eigentlich ganz geil, wenn du dann irgendwie im Backstage chillen kannst und dann auf die Bühne gehst und dann halt von dem Punkt aus so mit den Leuten zusammen feiern kannst.
Ich gönne mir immer einmal im Jahr noch, da werde ich auch in der Redaktion immer noch für aufgezogen, immer noch ein Festival, wo ich dann wirklich auch Zeltplatz und die ganze Action mitmache. Also ich meine, ich bin jetzt auch nicht turbo alt, aber es ist schon ein Unterschied, mit 29 das zu machen als mit 21, was so den Komfort irgendwie angeht. Einmal im Jahr muss das schon irgendwie sein, finde ich.
Ja, ey, also meine Freunde sind auch noch immer so richtig krasse Festivalgänger. Aber ich bin so, ich kann einfach nicht mehr zelten, Leute. Ich kann es einfach nicht mehr. Ich brauche mein Bett. Ich brauche meine richtige Toilette und kein Dixi-Klo. Auch wenn, man muss sagen, es gibt echt krasse Dixi-Klos mittlerweile. Voll. Mit diesen ganzen...
Mit Händewaschen mit und Stroh. Desinfektionsmittel noch drin und so. Habe ich auch gedacht, was ist hier denn los?
Ja, und was noch mit diesen, nicht Stroh, sondern...
Wenn man diese Holzspäne.
Holzspäne, genau. Ja. Ey, die riechen dann richtig, also nicht gut, aber die riechen auf jeden Fall normal so. Aber ich kann das einfach nicht mehr.
Ich fühle das, deswegen ist es auch nur noch, deswegen ist es bei mir auch nur noch eins. Also ich habe im Jahr immer so 5 bis 6 Festivals, aber nur eins, wo ich dann auch wirklich privat zelte und Spaß habe. Also habe ich auf den anderen auch. Aber bei den anderen, gerade dann, wenn ich arbeiten muss oder darf, eher, da ist dann schon Hotelzimmer oder Komfortcamping ist ja dann auch nochmal ein bisschen was anderes als der normale Zeltplatz.
Was ist das Komfortzelting dann?
Du hast halt nicht wie auf einem normalen Campingplatz irgendwie nur eine Dusche gefühlt für keine Ahnung wie viele tausend Leute, sondern echt sehr, sehr, sehr viele. Es ist deutlich leiser, weil die Leute da halt auch ein bisschen weniger Party machen, weil da eben viele zum Teil auch Artists sind oder halt irgendwie Set-Hands oder keine Ahnung was. Und du kannst auch mit dem Caravan drauffahren, meine ich. Also es ist auch mit dem Auto und so. Also es sind gerade so auf dem also ich rede jetzt vom Splash.
Mit Wohnwagen direkt.
Im Gegensatz zu dem normalen Camping schon ein großer Unterschied. Ich weiß nicht, ich habe letztes Jahr jetzt einmal Splash quasi privat gemacht mit Campingplatz und das war hart. Also es war wirklich hart und das nicht nur durchs Zelten, sondern auch das Publikum ist einfach anders noch geworden. Mhm. Ich habe, glaube ich, maximal an dem ganzen Wochenende irgendwie 6 Stunden insgesamt geschlafen, weil wir neben uns so Atzen hatten, die so mit Teufel boxen.
Full on. Richtig laut Musik weitergepartyt haben.
Und zwar nicht mal Rap, sondern irgendwie, ich glaube, was war das? Nicht Goa, Trance oder so. Und
200 BPM.
Genau, jetzt ohne Scheiß. Und die hatten halt auch andere Substanzen intus und haben deswegen nicht irgendwie um 5 den wohlverdienten Schlaf sich gegönnt, sondern durchgemacht. Und das so 2 Meter von deiner Zeltwand, das ist schon...
Das ist schon hart auf jeden Fall. Also da musst du Respekt, dass du überhaupt 6 Stunden dann hinbekommen hast.
Ja, irgendwann ist der Körper so im Arsch, da ist es ja scheißegal, wie laut das um mich
geht. Ey, aber bei mir ist so, ich brauche unbedingt Schlaf, weil selbst wenn ich versuche wach zu bleiben mit noch wie viel Koffein oder so, mir ist schon passiert, dass ich auf der Tanzfläche, auf der Fusion einfach eingeschlafen bin, im Stehen. Ich bin rückwärts gefallen, weil ich so müde war. Alle anderen machen immer noch so Tage weiter, ich kann einfach nicht mehr. Mein Körper holt sich mit seinem Schlaf. Ich schlafe einfach im Stehen ein und fahre rückwärts.
Was ja auch healthy ist. Aber nehmen wir das mal direkt als Schweineüberleitung. Und zwar hast du gerade schon gesagt, dass es auf deiner neuen EP Nashimon vor allem um Selbstliebe gehen soll. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil es auch einer meiner Favorite-Themen ist. Zum Beispiel sagst du direkt beim Einstiegssong Beste verdient, dass du eben nur das Beste verdient hast. Deswegen ist mal die Frage, Schlaf hast du jetzt gerade schon genannt. In deinem alten Song Nails, Lashes, Bubble Tea hast du auch schon ein paar Sachen aufgezählt. Mich interessiert trotzdem, wie sieht deine perfekte Self-Care-Routine aus? Beziehungsweise was brauchst du, um dich mit dir selbst irgendwie richtig wohlzufühlen? Was nimmst du dafür?
Also bei mir ist es so richtig so basic shit. Also ich brauche meine 7-8 Stunden Schlaf in Ruhe. Und ich muss 3-mal am Tag essen. Also wirklich so super basic Sachen. Aber ich kenne Leute, die brauchen es nicht. Und die können auch mit 1-mal am Tag essen und klarkommen. Ich bin so, ich brauche das, sonst werde ich hangry. Dann geht die Gedankenspirale los. Und dann bin ich wütend, müde, was auch immer, weil ich nicht gegessen habe. Deswegen, und das halt auch immer zu festen Uhrzeiten so. Da bin ich so ein kleiner Roboter. Und dann ist es halt irgendwie, ich find's geil, am Morgen und am Abend irgendwie so Skincare zu machen, weißt du, so das Gesicht irgendwie, einzuschäumen, dann zu waschen und dann meine Creme und, also ich habe halt auch ganz lange Neurodermitis gehabt und habe da irgendwie voll mit zu kämpfen gehabt, dass meine Haut dann trocken und rissig war und irgendwie wehgetan hat und seitdem ich irgendwie so ein bisschen mehr auf meinen Schlaf, Ernährung achte und, komm, jetzt sind wir in so einen healthy Podcast umgeswitcht. Das war nicht meine Absicht, aber kennst du das? Also ich weiß nicht, hast du Neurodermitis?
Nee, aber ich habe Freundinnen, nee. Die damit strugglen.
Und das ist halt krank belastend für deine Psyche, wenn du halt die ganze Zeit, wenn es weh tut und es deine Haut einfach, ne, auf jeden Fall habe ich das dadurch in den Griff bekommen und habe das Gefühl, dass ich da mit so meiner Skincare-Routine morgens und abends da mir selber was Gutes tue und keine Ahnung, es ist halt irgendwie geil, so dein Gesicht zu streicheln und dann einzucremen, ist irgendwie gleich ein anderes Gefühl so.
Nee, es ist ja auch einfach sich um sich selbst kümmern. Das ist ja der Begriff schon alleine. Voll. Deswegen, ich glaube, man ist erstens auch aus dem Alter und aus dem Mindset raus, dass man seinen Körper irgendwie bestrafen möchte für die Sachen, die er einem irgendwie gibt. Also gerade so, wenn du jetzt nur das Beispiel TikTok siehst, ne, diese Skincare-Routine, das ist ja nicht ohne Grund, sind das virale Videos, sondern da gibt es ja genug Leute, die da irgendwie Bock drauf haben und da auch irgendwie eine Leidenschaft drin gefunden haben.
Ja, und aber ich bin auch ehrlich, ich dachte früher, das wäre halt so, oh mein Gott, man kann es auch übertreiben, wie selbstverliebt kann man sein und irgendwie so vain, dein, keine Ahnung, jetzt 10 verschiedene Cremes für dein Gesicht zu haben, bla bla bla. Aber erstmal musst du ja nicht 10 verschiedene Cremes haben, sondern halt nur die, die deine Haut brauchen oder die deine spezielle Hautbarriere halt nun mal braucht oder nicht braucht. Und ein bisschen so vain sein ist auch okay, finde ich. Also wenn du dann halt... Ja. gut zu dir bist und jetzt nicht irgendwie jedem sagst, ey, du musst jetzt das und das auch machen, sonst liebst du dich nicht oder so. Also muss halt jeder für sich seine eigene Self-Care, Self-Love-Routine herausfinden.
Ja, voll. Also allgemein geht's ja, wie gesagt, auf deiner EP auch davon, irgendwie Fan von sich zu sein. Das finde ich irgendwie ist auch so eine schöne Bezeichnung davon. Du hast aber in einem Interview mal gesagt, dass dir das auch nicht immer leicht gefallen ist. Was würdest du sagen, hat sich so in den letzten Jahren vielleicht bei dir geändert, warum das jetzt einmal auf der EP, aber wahrscheinlich auch in deinem Leben ein bisschen mehr Fokus gefunden hat, beziehungsweise es dir vielleicht leichter fällt, vielleicht fällt es dir auch gerade schwer, ich weiß es nicht, aber was hat sich da für dich so geändert?
Nee, also bei mir hat sich sehr viel geändert, so in den letzten Jahren und auch im letzten Jahr, weil ich habe ganz lange war ich immer so, dass ich dachte, ich muss viel machen, viel zeigen, viel beweisen, damit ich irgendwie anerkannt werde oder halt Leute irgendwie dann das andere quasi meinen Wert bestimmen, indem sie halt sagen, ja, okay, oh, du bist wirklich krass oder du kannst wirklich das und dann glaube ich es erst selber. Und dann habe ich halt irgendwann gecheckt, ey, komm mal dann an eine Person, die aber die ganze Zeit dann sagt, du kannst nichts, du bist das und das oder sowas. Dann glaubst du das ja auch, weil du die ganze Zeit so nach außen gepusht bist und denkst so, die Leute von außen bestimmen dich, bestimmen deinen Wert oder was auch immer. Und dann war ich halt so... Ich habe beides erlebt so und dann habe ich irgendwann gemerkt, das bringt mich halt gar nicht voran. Am besten ist es halt, wenn ich mir selber das gebe und mir selber das sage und mir selber mich beruhigen kann, mich um mich kümmern kann, weil es gibt immer Leute, die dann was nett meinen, was böse meinen oder was Gutes wollen für dich oder was Schlechtes für dich wollen. Und es liegt halt außerhalb deiner Kontrolle und deswegen war ich dann halt so, okay, ich fokussiere mich jetzt auf mich und kümmere mich um mich und bin gut zu mir und gebe mein Bestes und alles andere ist dann halt außerhalb meiner Hände, außerhalb meiner Kontrolle so. Und damit muss ich sagen, fahre ich gerade richtig gut. Natürlich gibt es Momente, wo ich dann immer noch so down bin oder dann doch mal ausrutsche und irgendwie zu viel auf anderer Meinung gebe. Aber grundsätzlich habe ich jetzt schon... fahre ich gerade den Weg, irgendwie mich immer wieder zu korrigieren und zu schauen, geht's mir heute gut? Wenn nicht, was kann ich machen? Okay, let's go.
Ja, also dieser interne Fokus, das ist, glaube ich, wirklich was richtig doll Wichtiges, weil das ja auch im Grunde das Einzige ist, was du für dich eigentlich ändern kannst. Ne? Du kannst ja nicht bestimmen, wie Leute dich wahrnehmen oder wie sie dich beurteilen. Ja. Ich habe letztens in einem, ich glaube, es war irgendwie ein Interview auch, was ich gehört hatte, gehört, dass es wichtig ist, also da war das Statement, es ist wichtig, sich selbst zu lieben. Und dann hat eine Psychologin da so reingegrätscht und hat gesagt, nee, Moment mal, das ist ganz schön publik oder irgendwie ist gerade in allen Mündern irgendwie drin, man muss sich selbst lieben. Aber sie findet, dass das gar nicht mal so gesund ist, sondern dass man eher erstmal, also Menschen, die damit strugglen, erstmal damit anfangen sollten, sich selbst okay zu finden und sich selbst so zu akzeptieren, wie man ist. Weil nur wenn man sich akzeptiert, liebt man ja nicht unbedingt jede Eigenschaft, die man hat von sich selber. Aber das muss gar nicht so negativ konnotiert sein.
Als wäre es jetzt irgendwie perfekt und irgendwie heilige Maria oder sowas und hast keine Fehler und gar nichts oder so.
Genau, dass sie das eben wichtig findet,
also
gar
ich
nicht
bin
den Fokus,
so, nein, Spaß.
Den Fokus wegzunehmen von, dass man sich auf sich selbst konzentriert, aber dass dieses sich selbst lieben, gerade für Personen, die irgendwie mentale Struggles haben oder sowas, dass das voll die Pressure ist, zu sagen, du musst jetzt alles an dir richtig toll finden, sondern eher, ey, komm mal erstmal ins Reine mit dir, so dass das so der Hauptfokus
Voll.
Ist.
Ja, ich glaube, Selbstliebe ist wahrscheinlich so dieser große catchy Titel, der wo du ja. dann bist, so, oh, da will ich hin. Aber genau, voll, der erste Schritt ist dann erstmal, naja, was heißt denn Selbstliebe, ne? Also das, ich finde, dass du halt einfach gut zu dir bist. Ja. Das muss ja dann gar nicht dann ausschwenken, dass du jetzt anfängst, irgendwie dir jeden Tag einen Liebesbrief zu schreiben oder sowas und dir jeden Tag Rosen und Blumen schenkst, weil es dann halt auch ein bisschen, okay, chill mal so. Aber ich finde, dass du dann halt einfach im Tag, das musste ich auch lernen. So, ich war jetzt, ich glaube, 2 Jahre lang in Therapie und in Gruppentherapie und da musste ich dann auch lernen, im Alltag einfach mal so innezuhalten und zu gucken, ey, wie fühle ich mich jetzt gerade? Mhm. Weil manchmal merkst du das gar nicht. Manchmal bist du so im Strudel die ganze Zeit und bist so auf 180. Und dann merkst du gar nicht, wie müde du bist oder wie hungrig oder wie durstig oder wie, ja, was auch immer, ne? Dass du halt einfach so diese Grundsachen einfach dann in dem Moment merkst und bist so, okay, jetzt brauche ich mal kurz Powernap oder kurz mal chillen. Dass das eher das ist, was ich unter Selbstliebe verstehe, dass du dich um dich kümmerst.
Ja, total. Also wir gehen auf mentale Gesundheit auch später nochmal ein bisschen genauer ein. Aber du hast jetzt gerade von auf 180 Sein gesprochen, beziehungsweise irgendwie so in your emotions. Deswegen würde mich einfach mal interessieren, deine letzte EP, beziehungsweise deine erste EP, Asia Box, da hast du ja sehr viel Wut und Power so nach vorne getragen. Ja. Übrigens, großartiges Release, wollte ich dazu auch nochmal kurz sagen.
Dankeschön, Katha.
Das ist ja jetzt auf deiner neuen EP ein bisschen anders. Da bist du ein bisschen mehr auf dich fokussiert, ein bisschen mehr nach innen und beschäftigst dich vor allem halt mit deinen eigenen emotionalen Prozessen. Was hat dich jetzt dazu bewogen, ich finde schon diesen großen Sprung eigentlich zu machen? Es ergibt trotzdem in deiner Diskografie Sinn, finde ich. Und es ist auch nicht so, als hättest du keine powerful Songs auf dieser EP, auf gar keinen Fall. Aber ich finde, der Fokus ist einfach noch anders gerichtet. Deswegen gab es da ja einen Initiator für, dass du gesagt hast, jetzt möchte ich gerne das von mir präsentieren.
Ja, ich finde, also das ist eine gute Frage. Du hast es schon eigentlich auf den Punkt gebracht. In der ersten EP habe ich halt vor allen Dingen meine Wut verarbeitet, die sich sehr lange angestaut hat und für die ich halt irgendwie keinen richtigen Output hatte, außer halt durch die Musik, weil das ist das, womit ich mich am besten ausdrücken kann und was einfach irgendwie meine erste Sprache quasi war. Ich habe einfach schon immer irgendwie, wenn ich was gefühlt habe, hilft es mir enorm zu singen in dem Moment und dieses Gefühl einfach rauszusingen. Sei es in irgendeiner nicht existierenden Sprache oder sonst was. Und deswegen, genau, habe ich mit der ersten EP einfach diese Wut rausgelassen und natürlich auch Wörter dafür gefunden. Und danach war ich halt so, okay, ich habe genug gesagt zu dem Thema, mehr kann und will ich nicht mehr sagen. Mhm. Alles andere ist jetzt so bei den anderen Leuten, wie sie das aufnehmen, interpretieren, was sie daraus machen. Und die erste EP war vor allen Dingen so ein bisschen nach außen gerichtet, so was ich so in der Gesellschaft wahrgenommen habe und gespürt habe. Und irgendwie so ein bisschen so ein Spiegel aufzuhalten und zu zeigen, so was ich jetzt wahrgenommen habe für Erfahrungen oder aus der Community, was andere Leute erfahren haben. Und danach war ich halt so, okay, was möchte ich jetzt als nächstes sagen? Und dann war ich halt so, okay, ich möchte meine Nashimons, meine Fans, meine Leute, die irgendwie meine Musik gerne hören und mich supporten, näher an mich ranlassen. Was auch schon irgendwie krasser Schritt war, weil ich finde, du machst dich halt extrem nackig, ne, emotional. Du bist so, okay, basically, das ist mein Tagebuch hier. Ihr könnt reinlesen und wissen, wie ich ticke, wie ich denke, wie ich fühle, so. Und dann war ich halt so, ich fühle mich jetzt ready, so ein bisschen das Thema Liebe anzuschneiden und war halt so, ja, es gibt aber nicht nur die eine Liebe, wie man halt weiß, ne, romantische Liebe zwischen zwei Menschen, sondern halt die verschiedenen Arten und vor allen Dingen die Liebe zu dir selber, wie du zu dir bist, aber auch zu deinen Freunden, zu deiner Familie oder halt auf der Kehrseite, wenn du nicht nett und lieb zu dir bist, so wenn du dich selber schlecht behandelst oder Zweifel Überhand gewinnen lässt, wie das dir auch schaden kann. Und ja, das war dann irgendwie, fand ich, war das denn natürliche Weg in den von außen dann nach innen wieder zu gehen, den Blick nach innen zu kehren. Wie geht's mir eigentlich in diesen ganzen Sachen? Und ja, ich hoffe, dass Leute sich irgendwie darin wiederfinden, in den Gefühlen und sich trotzdem empowered fühlen. Also mein Ziel ist immer noch, genauso wie bei der ersten EP, dass Leute meine Songs hören und Stärke kriegen oder Stärke daraus gewinnen und dadurch durch den Alltag besser gehen kann.
Ich denke auch, dass das eine total falsche Wahrnehmung ist, dass weich sein in Anführungsstrichen, beziehungsweise Emotionen zu zeigen und die irgendwie anzusprechen, nicht empowern kann. Ganz im Gegenteil. Ich spreche ganz oft mit Artists, die sehr intime und schmerzliche Texte haben. Und das kann für Fans und die Zuhörenden genauso, wenn nicht sogar noch mehr auslösen und Kraft geben, wenn man weiß, hey, die Person fühlt sich genauso wie ich oder ich kann mich da drin wiederfinden. Und also das hat voll die Power. Natürlich ist es, wenn du auf der Bühne stehst und deine Boss-Bitch-Face aufhast und irgendwie Ansage gegen Rassismus und alles Mögliche machst, hat das natürlich eine viel präsentere Power. Aber ich glaube, das tieferliegende Empowernde ist bei solchen Songs nochmal ganz, ganz, ganz andere, eine ganz andere Ebene.
Das ist schön, dass du das sagst.
Gerne. Aber mich würde trotzdem interessieren, weil das ja ein kleiner, ich würde nicht sagen Imagewechsel, das ist ein falsches Wort, aber es ist einfach ein Unterschied. Deswegen, wie hoch war die Hemmschwelle für dich? Du hast gerade schon gesagt, du machst dich nackt vor deinen Naschimons. Wie hoch war das für dich im Studio, beziehungsweise auch wenn du Singles rausgebracht hast?
Schon sehr schwer. Also so die mentale Hürde ist manchmal so groß und du denkst dann so, oh, kann ich jetzt, ich hatte echt viele Gespräche mit Freunden, auch mit anderen Artists und auch mit so dem meiner Bookerin und halt Leuten aus meinem Team, ob das halt klar geht, so, weil ja, meine erste EP war schon sehr auf die Fresse und dann sind halt, die Leute erwarten halt das, aber dann bin ich halt so, Menschen entwickeln sich weiter, verändern sich. Es ist der natürliche Lauf, dass man nicht nur eine Schiene bedient oder auf einer Schiene die ganze Zeit fährt, sondern so, ne, wie das Leben auch geht, gibt es die und die Abzweigungen und Umwege und Themen und was nicht alles. Deswegen, und es war halt schon immer, einmal thematisch war das für mich dann schon eine krasse Hürde, einfach auch diesen Weg zu gehen und dann aber auch mehr zu singen auf der zweiten EP und irgendwie mehr R&B-Einflüsse zuzulassen, weil ich liebe, liebe, liebe einfach R&B-Musik und das ist halt, damit bin ich halt auch aufgewachsen und ich liebe es zu singen und da hat mir manchmal auch schon ein bisschen so, der Mut gefehlt, auch diese Seite zu zeigen, weißt du? Und da war ich halt so, ich muss aber das machen, was mich glücklich macht und so da, wo mein Herz für schlägt und wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann ist es dann so, ich muss das irgendwie umsetzen können und deswegen habe ich mich dann am Ende, war ich dann so, ja gut, es liegt nicht in meiner Entscheidung oder in meiner Kontrolle, ob die Leute das dann am Ende mögen oder nicht, aber es ist das, was ich gerade fühle und das, was ich gerade machen will und dann habe ich es halt gemacht.
Und es ist dir ja auch gelungen. Und ich finde, du hast einmal einen sehr wichtigen Satz gesagt. Und zwar, ich bin mehr als Rassismuserfahrung. Und ich glaube, das trifft auch den Nagel einfach auf den Kopf. Und deswegen wollte ich dich eigentlich mal fragen, weil es ist ja das eine, dass du dich irgendwie als Sprachrohr hinstellst und stigmatisierte Menschen denen ein Gehör geben oder beziehungsweise eine Stimme geben möchtest. Und das andere darauf, in Anführungsstrichen, reduziert zu werden, dass du jetzt die eine Rapperin bist, die über dieses Thema immer wieder aufklärt. Deswegen die Frage, wie doll triggert dich das, dass du vielleicht, ich weiß nicht, wie es in anderen Interviews ist, aber du darauf nicht reduziert wirst, aber dass du darauf immer wieder angesprochen wirst, wenn du jetzt zum Beispiel auch eine EP hast, die sich damit eigentlich gar nicht mehr so intensiv auseinandersetzt.
Triggern tut mich das eigentlich gar nicht mehr. Ich glaube, das ist normal, dadurch, dass ich das Thema ja auch behandelt habe, dass die Leute dann darüber sprechen wollen. Aber genau aus dem Grund habe ich dann auch meine zweite EP quasi den Fokus weggeführt, weg vom Thema Rassismus, Sexismus hin zu Liebe, um halt auch quasi den Leuten dann zu zeigen, ja, ich bin mehr als das. Aber ich glaube schon, darüber, wo du am meisten sprichst, werden die Leute halt auch reden wollen. Ja. Macht ja auch Sinn, ne? Deswegen habe ich da auch dann irgendwie das Thema gewechselt so ein bisschen. Aber triggern? Nee, also wenn dann jemand das trotzdem anspricht, so kann man ja in einem Satz irgendwie das kurz abhaken, aber da war jetzt niemand so, dass sie waren so, ich will jetzt aber nur darüber reden. Also dann wäre ich halt auch so, ja gut, dann red mit dir selber.
Ja, mir geht es auch eher, also ich bin ja jetzt im Thema Antirassismus nicht die Person, die darüber sprechen kann, aber setze mich damit viel auseinander. Und was ich halt viel höre, auch von FreundInnen von mir, die davon betroffen sind, ist eben dieses, es ist vielleicht ein bisschen zu großes Wort, aber das Retraumatisierende, wenn die Person, die davon betroffen ist, immer wieder von ihren Erfahrungen sprechen muss, um andere Leute aufzuklären. Weswegen es ja dann Allies gibt und so weiter. Deswegen die Frage, also du hast es ja zu deinem Thema gemacht in dieser EP, aber willst es berechtigterweise eben auch dann hinter dir lassen, weil du hast alles gesagt, was man dazu sagen wollte, beziehungsweise was in dir drin gebrodelt ist. Und eben deswegen, also deswegen war das Wort triggern. Ist schön, wenn das dir bis jetzt noch nicht so passiert ist. Das habe ich mich nur eben gefragt, weil du gesagt hast, ich bin mehr als nur diese Erfahrung.
Ja, es gab auf jeden Fall, als die EP rauskam, fand ich dann schon, dass es so manchmal Situationen gab, wo das dann irgendwie nur noch darum ging und gar nicht mehr um meine Musik. Und dann war ich halt schon so ein bisschen, Leute, also ich bin schon in erster Linie Musikerin. Aber ich glaube, ein Teil davon liegt ja auch in meiner Verantwortung, wie sehr ich das an mich ranlasse. Und das mache ich halt nicht mehr. Dann bin ich halt so, ja, dann rede ich jetzt einfach nicht mehr weiter mit dir darüber oder sowas oder versuche das Thema wegzulenken. Also da bin ich Glück, also da habe ich Glück, dass es jetzt gerade nicht so ist.
So. Und es ist ja auch falsch zu sagen, dass du auf deiner EP gar nicht über irgendwelche wichtigen Themen sprichst. Also neben dem Thema Selbstliebe, Liebe zu anderen Menschen, zur Familie, zur Freundin, sprichst du ja zum Beispiel auf Tränen im Treptower Park auch über das Thema Depression, was mindestens genauso wichtig, also das Thema Mental Health genauso wichtig ist wie alle anderen Themen. Ich will das nicht zu platt formulieren, weil ich das wichtig finde, das richtig einzuordnen. Also ich glaube, wenn man ein Sprachrohr ist, so wie du das bist, für egal was für ein Thema, ist es das eine, dass man das in die Musik packen kann und andere Leute damit empowert. Aber wie doll strugglest du selbst damit, wenn du schon sagst, dass du selber Issues hast ab und zu mit depressiven Phasen? Wie war das so jetzt in der Produktion von deiner EP? Hast du damit doll gestruggelt und deswegen den Song auf die EP gepackt?
Ja, also ich muss klarstellen, dass ich nicht Depressionen hatte, so wie Depressionen im psychologischen Definition
klinischen
eine Depression,
Sinn, ja.
Im klinischen Sinne eine Depression ist. Aber ich hatte auf jeden Fall eine Phase, wo ich, wie hat sie das formuliert, depressive Züge
du
hatte.
Du kannst, glaube ich, depressive Phase einfach sagen. Das ist ja nicht das
depressive
klinische.
Phasen. Ja. Also hat zumindest eine Psychologin gesagt. Aber auf jeden Fall hatte ich eine Phase, wo das echt sehr schlimm war. Und das hat sich sehr lange hingezogen und es hat mir aber geholfen, dann am Ende erstmal in Therapie zu sein, aber auch dieses Lied zu schreiben, weil es dann irgendwie hat es mich dann wieder beruhigt. Also natürlich hatte ich danach immer noch Phasen, wo es dann manchmal wieder so, wo ich down war, so, aber das war jetzt auch ein langer Prozess. Also ich denke, es hat schon echt, ja, 2 Jahre lang, wo ich halt in Therapie war, das irgendwie wieder rauszukommen aus diesem Loch quasi. Was war deine Frage nochmal?
Der Prozess, wie der Prozess deiner EP deine mentale Gesundheit beeinflusst hat, aber das hast du ja gerade im Grunde schon beantwortet, wenn du sagst, dass dir das geholfen hat, diesen Song zu machen, beziehungsweise in Therapie dich damit auseinanderzusetzen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also die Kombination aus in Therapie sein, aber auch darüber, es war ja, das Lied ist ja rausgekommen, aber davor sind ja quasi endlos viele andere Versionen geschrieben worden von mir über dieses Thema, aber am Ende ist halt quasi nur Tränen im Treptower Park rausgekommen. Aber dieser Prozess, ganz viele in vielen einzelnen kleinen Songs das irgendwie zu verarbeiten und halt auch einfach Selfcare zu machen täglich, das hat mir echt da rausgeholfen.
Ja. Ich finde das irgendwie, also viele KünstlerInnen sagen zu mir, dass Musik für sie Therapie ist. Es ist ja auch einfach ein konstantes, beim Texte schreiben, ein konstantes sich mit seinen Gedanken auseinandersetzen. kann man natürlich selber entscheiden, wie tief man dann in sich selber reingeht, aber kann ich mir gut vorstellen, dass das schon fast ein Mantra ist, was man sich dann irgendwie selber aufsagt, beziehungsweise sich seine Situation immer wieder vor Augen ruft. Und umso besser, dass du das unterstützend hattest, also dass du eine Person hattest, mit der du darüber reden konntest.
Ich hatte sehr großes Glück, dass ich da einen Platz gefunden habe, auf jeden Fall. Also ich weiß, dass es nicht normal ist. Ich weiß, dass, also ich kenne viele Leute, die da endlos lange warten, tausende Erstgespräche führen. Also ja, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar und glücklich, dass ich das hatte.
Jetzt gehen wir aber nochmal ganz kurz, weil wir da gerade schon drüber geredet haben, so dieses nach außen sich präsentieren und die Meinung von anderen Menschen entweder annehmen oder nicht, sind wir ja gerade darauf eingegangen. Du hast aber, finde ich, was total Abgefahrenes gemacht, und zwar am Anfang deiner Karriere hast du deine Community mitentscheiden lassen, welche Songs du rausbringst und welche nicht. Und das ist ja quasi schon der Inbegriff von Community-Arbeit, beziehungsweise auf die Meinung und die Kritik von seinen Fans hören. Warum hast du das gemacht? Ich finde es großartig, aber wieso hast du dich dazu entschlossen, das zu machen?
Dankeschön. Das war total random. Also es war jetzt nicht irgendwie mein ausgeklügeltes System und irgendwelche Marketingleute, die gesagt haben, mach das so und so, sondern ich war halt einfach, es war Lockdown. Ich habe jede Woche ein Video hochgeladen, irgendeine neue Songskizze, die ich ausgearbeitet habe. Und dann war ich halt so, ja, okay, ich weiß nicht, welche Lieder ich auswählen soll. Warum entscheide ich? Also dachte ich mir, ich frage einfach meine Follower und meine Community, wer da auf welches Lied am meisten Bock hat, und lasse dann halt einfach die Mehrheit entscheiden. Weil am Ende ist ja das Lied dazu da, wenn ich es dann hochlade auf Spotify, dass die Leute sich das anhören können. Und dann so wähle ich halt das aus, wofür die meisten Leute gestimmt haben. Und so ist das halt einfach entstanden. Also,
Die Idee ergibt ja auch total Sinn. Ja, und ich finde auch jetzt gerade so in Zeiten von Snippets auf TikTok irgendwie ganz oft spielen und sowas. Ich habe mich letztens mit Juno, ganz liebe Grüße, darüber unterhalten, dass sie total schockiert war, auf einem Konzert zu sein und einen unreleaseden Song zu spielen. Und die Mehrheit konnte von ihren Fans mitsingen, weil sie halt so ein kleines Snippet mal gepostet hatte.
Ach so?
Wow. Und das wird ja einfach von Fans dann so super viel konsumiert, wenn das quasi das Einzige ist, woran man sich da irgendwie hängen kann. Deswegen dann zu sagen, ich lasse daran, welches Snippet am besten funktioniert, entscheiden, welcher Song rauskommt, ergibt ja auch total Sinn. Also das ist ja in der Logik von Social Media ist das ja einwandfreie Technik, auch wenn das bei dir jetzt random war und du das gar nicht so geplant hattest.
Ja. Aber so ist immer mit irgendwelchen Ideen, die dann funktionieren. Man probiert einfach irgendwas aus und dann im Nachhinein ist man so, ey, war echt eine gute Idee. Aber in dem Moment war ich einfach nur so, hallo, was denkt ihr eigentlich dazu? So, stimmt mal ab. Also es war super random.
Aber wie gesagt,
finde ich umso schöner, dass es funktioniert hat.
Und ich finde es auch echt süß, dass du deiner Community so einen süßen Namen gegeben hast.
Nashimons.
Und du gibst denen ja auch sehr viel zurück mit dem, was du machst. Aber deswegen auch die Frage, wie viel Empowerment ziehst du denn aus deiner Community selbst raus?
Also am schönsten finde ich es echt, wenn ich Konzerte gebe und danach mit den Leuten am Merchstand noch sitze und quatsche. Und auch während des Konzerts, wenn ich sehe, dass da einfach Leute meine Texte auswendig können, rauf und runter und irgendwie mitschreien, mitmachen, mittanzen, das ist halt das schönste Gefühl. Dann weiß ich halt, es kommt an, und da ziehe ich dann die meiste Kraft raus, tatsächlich.
Ja. Ist ja auch schön, das zu sehen, welche Leute, also die Gesichter auch irgendwie zu sehen, dann zu seinen eigenen Fans, ne?
Voll. Ja, weil auf Insta, dann hast du halt, keine Ahnung, XYZ347 oder sowas und du bist so, wer steckt jetzt dahinter? Ich liebe deine Nachrichten, ich liebe es, mit dir zu schreiben, aber ich habe kein Gesicht dahinter. Und dann auf den Konzerten ist dann so, ja, ich habe dir gestern geschrieben. Dann war ich so, ah, okay, du bist es. Und dann hat man halt irgendwie direkt ein persönlicheres Gefühl zu der Person, und ist dann echt schön. Ich mag das sehr.
Bist du denn selber auch Fan? Also ich würde sagen, ganz kurz nur die Einordnung, wenn du jetzt sagst, du machst ein bisschen mehr R&B-Einflüsse zum Beispiel, denke ich jetzt gerade, ist ja gerade auch nicht unbedingt absurd. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Ellie Preis denke oder sowas, die geht ja auch total in die Richtung. Das wird ja auch sehr gut aufgenommen von der Community. Gibt es da irgendwie Vorbilder von dir, beziehungsweise bist du jetzt in unserer Bubble, sage ich mal, Fan von Leuten?
Meinst du jetzt im deutschsprachigen Raum oder
du kannst generell? Auch Ami oder England oder Frankreich, aber eher so Hip-Hop, R&B. Richtung?
Also natürlich bin ich Fan. Ich bin der größte Musikfan überhaupt. Und ich bin, das Ding ist bei mir, wenn ich ein Album gefunden habe, was ich richtig geil finde, ich höre das einfach ein halbes Jahr lang, jeden Tag, rauf und runter. Literally. Ja. Also ich höre, so konsumiere ich halt Musik. Bis dann halt das nächste Album, der nächste Artist kommt, den ich feiere. Zum Beispiel hat mich krass inspiriert Jasmine Sullivan, ist eine R&B-Sängerin aus den USA, aus Philadelphia. Die hatte ihr Album, glaube ich, letztes Jahr rausgebracht. Und da ging es halt um Heartbreak. Und das war krank. Also das war ein richtig geiles Album. Ich glaube, es heißt sogar Heartbreak Hotel oder so. Dann bin ich halt krasser Fan von, schon immer gewesen von Usher. Confessions, sein Album, konnte ich in- und auswendig. Also da saß ich noch mit meinem Discman oder wie das heißt?
Discman, ja.
Discman und hab so die Lieder gehört und dazu getanzt und gesungen.
Hast du dir die Halftime-Show vom Super Bowl angeguckt letztes
Jahr? Ja, natürlich, natürlich. Ich saß geil auf dem Sofa und bin abgegangen. Ich habe jedes Lied mitgesungen und mitgetanzt, ey. Also ja, auf jeden Fall. Noch, oh mein Gott, ich habe so viele Artists, die ich feiere. Klar, Beyoncé finde ich geil, Rihanna, Bryson Tiller auf seinem Konzert war ich jetzt vor kurzem auch richtig, richtig geiler Artist. Im deutschsprachigen Raum finde ich gerade oder auch schon von Anfang an richtig nice Charisma. Die macht ja so Deutsch-R&B. Oder Lila Bow finde ich auch richtig krass.
Oh ja.
Das wäre so R&B-Ecke. Fällt mir noch was ein.
Sind ja jetzt schon einige.
Ja.
Ich finde das halt immer so spannend, weil KünstlerInnen ganz oft zu mir sagen, ich höre gefühlt gar keinen Hip-Hop oder irgendwie was, was die Musik, die man selbst macht, irgendwie resembelt, weil man sich dann zu doll beeinflusst fühlt.
Auf der anderen sagen Seite es viele? Leute, das, ist das so?
Was heißt viele? Also ich würde sagen, jetzt in meinen letzten Interviews waren es schon so 30%, 40%, die das gesagt haben, ja. Dann auf der anderen Seite aber halt auch Leute, die rauf und runter alles sich reinfahren, was genau gerade abgeht, um halt zu gucken, was gefällt ihnen dann selber. Weil es heißt ja auch nicht automatisch, dass man kopiert. Man kann sich ja auch einfach nur inspirieren lassen davon.
Interessant. Ja, also ich höre sehr, sehr viel R&B aus den USA, Hip-Hop aus den USA. Oder es kommt echt drauf an, in welcher Phase ich gerade bin. So momentan höre ich auch richtig viel so Gospelmusik. Als ich letztes Jahr in Brasilien war, habe ich richtig viel Pagode, Brazilian Pop, Funk gehört. Also es kommt echt immer auf die Lebensphase an. Oder Afrobeats oder.
Aber du sitzt jetzt nicht am Freitag da und klabüsterst die ganzen Release-Playlists durch?
Nee.
Nee, musst du auch nicht. Also wärst du jetzt nicht die
Einzige, die dann meinst, oder? Ich glaube, das machen dann die Musikmedienleute oder? Oder?
Ich kenne
halt die ultra Deutschrap-Fans.
Also nee, es ist schon, glaube ich, echt Konsens, würde ich sagen, dass DeutschrapperInnen weniger Deutschrap konsumieren als jetzt. Leute,
ey, es fühlt sich gerade so an. Es fühlt sich gerade so an, wie als würde man seine Hausaufgaben nicht machen. Also ja, man muss eigentlich. Also, ey, wie, du hörst nicht jeden Freitag die ganzen neuen Songs. Was machst du? Du bist voll.
Guck mal, wir machen Hausaufgaben. Ja, ich krieg das ja immer mit, gar nicht mal immer nur in meinen eigenen Interviews, sondern auch wenn wir den Stammtisch zum Beispiel aufnehmen. Da warst du ja auch einmal mit dabei. Und ja, da sind ja immer zwei KünstlerInnen irgendwie aus dem Rap-Kosmos dabei, die dann mit Nico und Yannick quatschen. Und da kommen ganz zum Schluss ja immer die drei Songs. Einmal drei Songs von Yannick und drei Songs von Nico, die eben letzten Freitag rausgekommen sind. Und eigentlich durch die Bank sitzen da dann, also die KünstlerInnen, die dann zu Besuch sind und immer so, oh nee, also klar, wenn die meistens so auch mit den anderen gut sind, mal ein Feature hatten oder was auch immer, dann hören die sich das schon an. Aber der Konsens ist häufig so, Digga, keine Ahnung, muss ich nochmal reinhören, habe ich gar nicht mitgekriegt oder so. Also ich glaube, da bist du nicht okay, die Einzige.
Machen alle ihre Hausaufgaben nicht.
Ja, aber das heißt, also ich meine, ihr produziert ja trotzdem guten Rap. Also da muss man ja für anscheinend nicht hören, wie viele Millionen Songs am Freitag rausgekommen sind, um das irgendwie hinzukriegen.
Mir ist noch eingefallen, Bounty und Cocoa feiere ich auch richtig hart.
Ey. Die gehen auch echt gut ab live. Das macht Spaß. Aber Layla auch.
Ja, da habe ich auch alle live gesehen schon. Richtig geil.
Ja, deswegen sage ich ja, ich freue mich auf Festivals und sowas, weil dann hat man an einem Tag halt auch so, weiß ich nicht, 8 bis 10 Leute, die man irgendwie sehen kann. Das wird schon, glaube ich, echt nice.
Das ist geil.
Ja, wir sind jetzt auch schon fast am Ende angekommen. Und zwar wollte ich ganz zum Schluss eigentlich nur noch fragen. Wie gesagt, du hast jetzt, wenn wir aufnehmen, morgen ist deine EP draußen. Dann wirst du natürlich erstmal ganz viel Feedback kriegen und dich hoffentlich auch ein bisschen ausruhen, dass du es geschafft hast. Aber trotzdem, das Jahr ist ja noch nicht mal bei der Hälfte oder fast bei der Hälfte. Was können wir denn dieses Jahr noch so erwarten, beziehungsweise worauf können sich deine Nashimons freuen?
Ey, ganz kurz, mir ist noch eingefallen, als ich dieses Stammtischgespräch hatte, da hatte ich schon angedeutet, ich war so, ich würde richtig gerne über was völlig anderes reden und singen, meine nächsten Songs machen. Und da meinte einer von denen, glaube ich, so, ich weiß nicht, ob du das machen solltest. Vielleicht eher, wenn man so später in der Karriere ist, so, vielleicht nicht direkt am Anfang. Und ich war so.
Die haben doch keine Ahnung.
Und ich war so, ich habe dann echt lange drüber nachgedacht und war so, okay, vielleicht sollte ich es doch nicht machen. Sowas. Aber dann war ich am Ende, egal, ich mache es jetzt trotzdem. Mein Gott, wer weiß schon, was in den nächsten Jahren noch alles passiert. So. Deswegen habe ich das dann doch trotzdem gemacht. Ist mir gerade nur noch eingefallen.
Ey, das ist ein full circle moment, dass du jetzt mit mir hier sitzt, weil ich weiß noch, dass ich bei der Stammtischaufnahme dabei saß als Redaktion.
Ah,
das heißt,
lustig.
Das muss vor 2 Jahren gewesen sein.
Ja, genau. Als quasi meine erste EP rauskam, dann weißt du, warum kann ich nicht auch einfach über solche Themen? Naja, auf jeden Fall, was dieses Jahr noch erwarten könnt, ist, also erstmal diese EP, es sind ja 7 Songs jetzt innerhalb von ein paar, also im Abstand von 4, 6 Wochen immer rausgekommen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal kurz mich sammeln und überlegen, worüber meine nächsten Songs sein werden. Mhm. Aber ich hätte auch wieder Bock, so die Leute auf Insta dann wieder zu fragen und ein bisschen mehr im Schreibprozess zu involvieren und zu schauen, worauf sie so Bock haben und was für Themen und Songs und Genres sie interessiert. Also da kann ich mir vorstellen, dass das wieder passieren wird. Mhm. Und sonst Konzerte, Festivals, ich werde auftreten. Und ich hoffe, dass die EP gut ankommt bei allen.
Also mir persönlich hat sie sehr gut gefallen. Also ich kann Nico oder Yannick, wer auch immer das gesagt hat, sagen, dass sie damit nicht recht hatten, dass du das noch nicht direkt am Anfang deiner Karriere machen solltest. Nee, und ich bin sehr gespannt, wo du spielst, weil vielleicht treffen wir uns dann ja auch auf irgendeinem von diesen noch nicht genannten Festivals oder Konzerten, wo du dieses Jahr spielst.
Ja, das wäre geil. Können wir
Würde
abhängen.
Ich mich sehr freuen.
Können wir chillen.
Ja, vielen Dank, dass du da warst.
Danke, Katja, für deine Zeit,
Hast
für dein
du noch
Interesse.
Irgendwas, was du gerne loswerden möchtest?
Also, Nashimons, treat yourself like a queen, denn ihr habt das Beste verdient. Nur ein kleiner Reminder. Ansonsten, nö, das war's auch schon.
Das lassen wir jetzt auch einfach mal so stehen. Wir hören uns das nächste Mal bei einer Folge Backspin Podcast. Mein Name ist Katja, das Gespräch war mit Nashi44 und bis bald.
Ciao. Backspin Podcast.